Der Audiobeweis in der EM-Spezialedition. Heute mit dem großen Thema natürlich Österreich gegen die Türkei. Und der Sky-Teamchef ist dabei. Hans Krankl, der Goliador, wird natürlich auch über seine Spanier sprechen, über seine Italiener und vor allem über seine Österreicher. Außerdem haben wir Ümit Korkmaz am Start, der uns einen Einblick in die türkische Seele geben wird und wie er wir und uns bei Österreich gegen Türkei definiert. Außerdem ist Guido Friedrich dabei. Viel Spaß mit dem Audiobeweis.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Sky Sport Austria Podcast. In der EM-Spezialedition, auch als Videocast, verfügbar. Und es freut mich ganz besonders, dass heute der Teamchef des Sky-Experten bei uns zu Gast ist, Hans Krankl. Servus, Hans.
Servus.
Außerdem ein ehemaliger EM-Teilnehmer, zehnfacher österreichischer Teamspieler. Und darf ich es zur Begrüßung einmal machen? Ümit Korkmaz. Hi.
Hallo, servus.
Und auch dabei unser Sky-Kommentator Guido Friedrich. Gibt es von dir einen Schlachtgesang?
Leider nicht, ne?
Also vielleicht wird
kann ich nicht mithalten mit Ümit.
Ja, vielleicht wird das noch was. Wir werden natürlich über die Europameisterschaft sprechen. Und Hans, du bist ja im Sommer immer ganz gerne in Italien. Ja. Jetzt sind deine Italiener raus. Hast du dir gedacht, okay, da muss ich jetzt flüchten aus Italien und ich komme wieder zurück nach Wien?
Ich bin nicht geflüchtet, aber es ist momentan ist Italien im Trauer. Also es ist nichts los. Wenn sie gewonnen hätten, war natürlich mörderisch was los gewesen. Da ist immer etwas, da geht was. Aber jetzt sind sie traurig, aber sie haben nicht so eine Mannschaft, die sich eigentlich das verdient hätte, aufzusteigen. Sie haben momentan eine Mannschaft, die ist, sagen wir, nur mittelmäßig.
Ja, aber du bist ein Kosmopolit, natürlich Österreich, ganz groß in deinem Herzen, Italien und natürlich auch die Spanier. Also
Spanier besonders.
Ja, das Herz von Hans Krankl schlägt bei dieser Europameisterschaft dann doch etwas höher aufgrund von zwei seiner drei Lieblingsnationen, wenn man das so sagen darf. Ümit, vielleicht darf ich diese Geschichte ganz kurz erzählen, wie ich sie angerufen habe und gefragt habe, ob sie Zeit haben für den Podcast und dazu noch erwähnt habe, dass Hans Krankl dabei ist, war die erste Antwort, ja, dann muss ich zusagen, weil sonst habe ich ein Problem mit dem Hans.
So ist es.
Gut erzogen.
Wenn man in einer Legende sitzen darf, dann muss man es annehmen.
Ja. Ja, und dann auch gleich noch den grünen Pullover ausgepackt. Also.
Er ist ja grüner, das ist ja kein Problem, das weiß ich, dass er grüner ist. Das passt schon.
Ja, die Karriere von Ümit Korkmaz kennen wir natürlich alle über große Vereine. Können wir dann auch noch sprechen? Aktuell ja bei der VDF engagiert.
Genau.
Die Arbeit mit den Spielern, die aktuell keinen Vertrag haben, geben Sie uns mal einen ganz kurzen Einblick. Das sind ja klingende Namen dabei. Ercan Kara und Yusuf Demir.
Ja, also jetzt nicht nur die Spieler, die was jetzt arbeitslos sind, auch die VDF-Mitglieder, die was bei der Spielergewerkschaft dabei sind, dürfen es ausnutzen. Wir trainieren dreimal die Woche. Das wird jetzt noch 8 Wochen lang so durchgehen, bis die Jungs, die was halt keinen Verein haben, keinen Vertrag haben, einen Job finden. Und natürlich zusätzlich für die Jungs, die was halt sich fit halten wollen, sind wir bereit da.
Also ist eine gute Einrichtung, oder Guido? Weil das sind schon Spieler mit enormem Potenzial und das ist dann gar nicht mal so einfach, wenn man vertragslos ist, irgendwie diese Match-Fitness zu erhalten. Und da gibt es ja doch klingende Namen, die dann immer wieder den, ich nenne es mal Wiedereinstieg, in den Fußball schaffen.
Absolut, und man darf ja nicht vergessen, wir haben ja schon in den letzten Jahren das ein oder andere Beispiel kennengelernt von Fußballern, die sich dann ein bisschen gehen lassen in ihrer Freizeit. Insofern immer gut, wenn man was tut und du hast die Namen angesprochen. Also ich glaube, wir wären alle froh, auch aus österreichischer Sicht, wenn man bald wieder da einen Club findet und gerade beim Yusuf zum Beispiel, der ungeheures Potenzial hat, wieder in die richtige Spur findet, vielleicht auch wirklich mal wieder einen Verein findet, wo er Fußball spielen kann, das, was ihm ja am meisten Spaß macht und er ein bisschen auch wieder dieses Feuer entfacht in ihm.
Ja, auf dieses Thema werden wir vielleicht später noch etwas genauer eingehen. Ümit, wenn wir Sie da haben, Ihre Meinung würde mich noch zu interessieren zur Europameisterschaft bisher. Was waren so die positiven Effekte, was sind so die negativen Geschichten oder negativen Ereignisse, Resultate, die Sie im Kopf haben zu dieser Europameisterschaft?
Also negativ, also positiv ist mal auf jeden Fall, dass die Österreicher oder wir Österreich, ich habe immer das Problem, ich sage immer zu Türken auch wir und zu Österreich auch wir. Wir spielen heute gegeneinander, wir spielen gegen uns selber.
Morgen gibt es nur Sieger.
So ist es. Morgen werden
wir gegen uns.
Morgen werden wir gewinnen. Nein, also das Überraschende ist, dass wie gestern zum Beispiel Georgien Slowakei, dass die sehr gut mitgehalten haben. Und natürlich die Ausfälle von Italien und Spitzenclubs, also Spitzenländer, ist schon traurig. Also es hat viel spannender sein können. Jetzt haben wir Spanien da als Favorit mit Deutschland. Vielleicht eine Vorentscheidung schon vor Finale.
Hans, wie hast du die Spiele erlebt, der Europameisterschaft? Wie viele hast du verfolgt? Hast du dir ein Spiel entgehen lassen?
Ich hab nur eins verpasst, weil wir ein Konzert gehabt haben. Ich habe verpasst das Italien-Match und ich habe Deutschland gegen
Dänemark
verpasst, weil da konnte ich nicht schauen, alle anderen Matches habe ich gesehen. Also ich habe genug Interviews, also ich werde dauernd komischerweise von den deutschen Journalisten angerufen.
Warum ist das komisch?
Ich weiß nicht. Sie rufen mich an, meine Meinung, so wie es du mich fragst. Und da sage ich immer dasselbe, daher wiederhole ich mich wieder. Also das Überragende an dieser EM momentan vom Anfang an ist Spanien, absolut. Das Positivste und neben Spanien die beste Mannschaft, Österreich, bis jetzt. Und ich muss sagen, da ist alles aufgegangen. Und da braucht man sich nicht verstecken. Spanien ist etwas anders, aber wir als Österreicher würde ich sagen, das ist die zweite Mannschaft, die ich eigentlich überzeugt habe. Dann gibt es diese Enttäuschungen. Die Engländer, obwohl sie jetzt 2-1 gewonnen haben, Gott sei Dank für die Engländer, aber die waren bis jetzt eine Enttäuschung. Und Italien, wie du gesagt hast, Italien, die liegen mir auch am Herzen, so wie Spanien, sind leider auch weg. Also, ja, und es gibt ein paar Kleine, die sich sehr gut gezeigt haben, aber nicht so gut wie Österreich. Österreich war in dieser Europameisterschaft bis jetzt sehr, sehr positiv.
Dann bleiben wir doch gleich beim Positiven, bleiben bei Österreich, Hans. Du wirst natürlich oft gefragt nach deiner Meinung, weil deine Meinung einfach auch Gewicht hat. Du hast nach dem Gruppensieg von Österreich gesagt, das ist wie Córdoba.
Naja, wegen einem Resultat habe ich das gesagt. Also ich habe das nicht gemeint in der Wertigkeit kann man darüber diskutieren, stundenlang. Aber es ist schon ähnlich. Wie wir gegen Deutschland gespielt haben, waren wir quasi schon ausgeschieden. Das muss man anders sehen. Der Sieg war ja dieser Jahrhundertsieg über Deutschland, weil das ist halt für uns etwas Besonderes.
Weil man aber die Deutschen dann mitgenommen hat, nämlich.
So ist es. Und Es ist ganz einfach so, dass wir damals, wenn es eine Rangliste gäbe, wenn man die nachher macht, weil es geht bis zum Finale, dann spielt man das Finale und einer ist der Europameister, der andere ist der Finalist. Aber wenn man die Positionen betrachtet nachher, waren wir damals in Argentinien Sechster, also die sechstbeste Mannschaft. Auf den Weg hin ist die jetzige Mannschaft da.
Ja, gut. Wie hast du es erlebt? Österreich sicherlich einer der positiven Erscheinungen bei dieser Europameisterschaft, und es ist ja jetzt aktuell in Österreich so, dass auf einmal wieder jeder Fan vom Fußball und jeder Fan vom Nationalteam ist. Selbst Menschen, die eigentlich sonst sagen, ach, Fußball,
die Glory Hunter, sagt man.
Ja, genau, Bandwagoners.
Ja, Euphorie ist riesengroß. Wir werden dann morgen schauen, ob sie anhält. Wir hoffen es natürlich und ich bin eigentlich auch ziemlich überzeugt davon. Und ja, wenn man sich den Turnierbaum ansieht und den Ast, wie es weitergehen könnte, und wir wissen, dass wir die Niederlande schon bezwungen haben, schauen wir mal, ob es zweimal gelingt, dann kann der Weg wirklich weit führen. Und ich glaube auch im zweiten Ast drüben waren jetzt die Leistungen nicht alle komplett überzeugend, weil Hans hat es ja auch angesprochen, also Italien, riesen Enttäuschung.
Wobei die Schweiz auch sehr gut Fußball spielt.
Darf man nicht schmälern, die Leistung. Aber Italien, ich finde das, was die italienische Mannschaft immer so ausmacht, ist doch dieses Feuer, ja, und diese Überzeugung und diese Leidenschaft. Und die war überhaupt nicht vorhanden. Also da kann man ja über Taktik und spielerische Elemente diskutieren oder vielleicht auch mal noch den Trainer hinterfragen, aber da haben ja die Basics gefehlt, finde ich. Aber um auf Österreich zurückzukommen, da ist momentan wieder alles Eitelwonne, ja.
Ja gut, dann frage ich dich was Populistisches. Was ist drinnen für Österreich? Europameisterschaftstitel oder ist es dann doch etwas zu hoch gegriffen? Du hast die Äste schon erwähnt. Wir würden dann in einem Viertelfinale auf die Niederlande treffen und in einem Halbfinale auf den Sieger England, Schweiz.
Also so wie sich die Engländer bis jetzt verkauft haben und die Schweiz ist jetzt keine Übermannschaft, kann ich mir vorstellen zum Beispiel, dass die Schweiz über England drüber kommt und dass wir die Schweiz besiegen, ist jetzt nicht unrealistisch, würde ich meinen. Wenn man mal ein Viertel- und ein Halbfinale gewinnt, wieso soll man nicht ein Finale gewinnen? Also ich denke, Träumen ist erlaubt, es hat schon größere Fußballwunder gegeben. Aber klar, das muss alles passen und die Gegner sind natürlich mindestens immer auf Augenhöhe, wenn nicht stärker einzuschätzen. Aber wie gesagt, es hat schon das eine oder andere Wunder gegeben, nicht nur im Fußball. Also jetzt ist mal Träumen erlaubt, würde ich sagen.
Ja, aber wir erinnern uns alle zum Beispiel an Dennis Dynamite in den 90er Jahren. Ist ja auch eine Mannschaft, mit der niemand gerechnet hat.
Und zum am Ende hat es Griechenland 2004.
Zum Titel gereicht, Griechenland. Ja. Hans, was ist drinnen für die Österreicher?
Alles, alles, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, es hat Griechenland gegeben. Ich denke mal, die waren sicher nicht so gut und haben sicher nicht, besonders nicht diesen Stil gespielt, was wir jetzt spielen. Also es hat Dänemark gegeben.
Ja, die haben im ganzen Turnier so viele Tore geschossen, ja, wie wir in der Gruppenphase.
Ja. Es hat Dänemark gegeben, die bei McDonald's waren. Essen. Also es sind alle diese Geschichten und sind Europameister geworden. Zum Europameistertitel ist eine schwierige Sache, aber so wie wir spielen, ist das in Ordnung, weil ich gesagt habe, es ist jetzt auch ein Glück oder vielleicht kein Zufall, aber diese Mannschaft, die wir jetzt haben, ist geeignet für diesen Fußball, der jetzt auf der ganzen Welt gespielt wird. Es wollen eigentlich alle gleich spielen. Nicht? Georgien ist vielleicht eine Mannschaft, die sich okay gegen Spanien in der eigenen Hälfte aufstellt und versucht, weil es ganz einfach nicht anders geht, aber viele wollen gleich spielen und dieses System, dieses ewige Pressing und Umschaltspiel und so weiter. Und das beherrschen jetzt unsere Mannschaft und unsere Spieler. Wir haben jetzt so viele Spieler, die Maschinen sind und du brauchst dazu Maschinen. Das ist anders wie Fußball. Das ist aber der heutige Fußball, hat sich so entwickelt. Und die Spieler haben wir jetzt, das passt alles. Der noch, jetzt sage ich in Anführungszeichen, ein Kicker ist mit Ding, ist der Arnautović, das ist der Einzige, der eigentlich nicht
diesen genialen Moment hat.
Ja, nein, der passt nicht ein in diese Reihe dieser sehr, sehr guten Spieler. Das sind auch gute Fußballer. Aber das sind Maschinen, die gehen auf und aus. Unglaublich, nicht? Also, und das alles passt jetzt bei unserer Mannschaft. Das passt sehr gut. Es gibt sehr viele Spieler, die bei guten Vereinen spielen, in Deutschland und in anderen Ländern. Und deswegen, weil ich gesagt habe, es muss Wunder geben. Ein Wunder ist es für mich nicht. Das ist für mich kein Wunder. Diese Mannschaft hat sich entwickelt mit diesem Stil und der passt zum heutigen Fußball. Und sie zeigen, dass wir mit jedem mithalten können.
Aber wir wollen nicht zu weit in die Zukunft blicken, sondern eher in die nähere Zukunft. Mit als Experte für den österreichischen Fußball und natürlich auch für den türkischen Fußball die Ausgangslage für dieses Achtelfinalduell gegen die Türkei. Wir haben alle natürlich dieses Spiel, dieses Testspiel vor ein paar Wochen noch im Kopf, 6:1 für Österreich. Wie ist die Ausgangssituation in Ihren Augen?
Ich denke mal, Türkei wird es schwer haben. Türkei wird es schwer haben, weil, wie der Hans gesagt hat, gegen eine robuste Mannschaft. Die Türkei hat sehr gute einzelne Spieler, die Kugel sehr gut beherrschen. Aber durch die Maschinerie, Laufarbeit und das Robuste wird es sehr schwer sein. Jetzt in der türkischen Community, wenn ich draußen auf der Straße bin, und ich bin sehr oft in der türkischen Community unterwegs, ist es so als ein Vergeltungsspiel oder Rachespiel. Ne? Aber daraufhin sollen sie sich nicht aufbauen, weil jedes Spiel ist ein neues Spiel. Das sollten ja auch die Spieler nicht, aber die sind Profi genug, das nicht so aufnehmen. Das ist jetzt die nächste Hürde vor Türkei. Aber es wird nicht einfach sein. Und ich denke, die ersten 20, 30 Minuten wird es sehr spannend sein, wo die Türken oder sagen wir, Community, die türkische Community oder die Fußballer sich präsentieren wollen und mit einer Überraschung uns Österreichern auch wehtun wollen. Aber ich glaube, wenn es um die Zeit geht, wenn es auf die Länge gezogen wird, dann kann es sein, dass die Expressmaschine ins Laufen kommt.
Wo sehen Sie die Vorzüge des türkischen Spiels auch bei dieser Europameisterschaft? Eindeutig das Spiel mit dem Ball. Es sind ja hervorragende Techniker dabei, auch wenn Çalhanoğlu jetzt gesperrt ist. Aber Arda Güler ist einfach ein Traum, dem zuzuschauen beim Fußballspielen, wenn er den Ball hat. Aber das Spiel ohne Ball, ist das vielleicht das große Problem der Türkei?
Das ist unser größtes Problem gewesen, nicht jetzt nur bei der EM, sondern das ist bei Fenerbahçe, Galatasaray, Istanbul oder Trabzonspor, überall das Gleiche. Jeder will sein eigenes Spiel durchsetzen. So wie Hans gesagt hat, Österreich ist eine kompakte Mannschaft, die was alle auf einem Strang arbeiten. Und bei uns Türken, ich sage immer uns Österreicher, uns Türken, wir werden wieder gewinnen. Egal wer gewinnt, ich werde gewinnen. Das Problem ist, jeder will glänzen. Den Finalpass machen wollen.
Oder das entscheidende Tor, der hält sein am Ende.
Natürlich sind wir mit Ball gut und wir wollen mit dem Ball spielen. aber Fußball ist nicht nur Ballspiel. Laufarbeit gehört dazu, Bewegen ohne Ball ist sehr wichtig, die Zweikämpfe annehmen. Und da denke ich, dass wir Österreicher einen Schritt voraus sind.
Es sind natürlich auch zwei Spieler gesperrt bei der Türkei mit Çalhanoğlu, ja. Der Taktgeber im Mittelfeld, wie er immer wieder bezeichnet wird. Hinten in der Verteidigung fehlt Akaydin. Ja. Gelb gesperrt, dafür kommt Badakşı zurück. Dieses Fehlen von Çalhanoğlu, das wird immer wieder als großes Thema gemacht, aber kann es vielleicht gerade im Spiel gegen Österreich für die Türkei gar nicht so schlecht sein, dass da ein eher vielleicht defensiv orientierter, einer, der mehr Laufarbeit verrichtet im Mittelfeld, dass vielleicht genau da einer spielen muss, der nicht Çalhanoğlu heißt?
Kann auch sehr positiv ausfallen, weil ich sage jetzt nicht, dass die Türkei immer zu 10 spielt, wegen Hakan. Aber Hakan ist der Dirigent gewesen, wie Zanotti oder keine Ahnung, Xavi, Iniesta, wie die heißen, die was halt das Dirigent oder den Stock in der Hand gehabt haben und den Weg gewiesen haben. Vielleicht jetzt kommt jetzt ein anderer, wo viel mehr Betrieb ist. Natürlich die Freistöße und die Freekicks, was er macht, ist unglaublich, dieses Schusstraining. Natürlich wird das fehlen. Aber vielleicht mehr Laufbereitschaft in der Mannschaft sein durch den Spieler, der was kommt.
Ja, Hans, wie bewertest du die Ausgangssituation? Dieses 6:1, das ich auch schon erwähnt habe bei Ümit, hat das irgendeine Bedeutung für dieses Achtelfinale?
Es ist sehr gefährlich. Es ist sehr gefährlich, wenn man jetzt glaubt, wie es in Österreich schon ist mit der Euphorie, glaubt man, das geht jetzt so. Das ist sehr gefährlich, weil die Türken werden jetzt auf der Hut sein. Die haben diese Packung bekommen. Wobei, ich habe das irgendwo heute auch gelesen, Gott sei Dank ist es einem angefallen, so, es ist jetzt komisch, wenn ich das sage, aber so klar war das 6:1 nicht, weil bei 3:1 hätten die Türken fast das 3:2 gemacht und es wurde ein Tor aberkannt, wenn ich mich nicht irre, im Gegenstoß haben wir gekriegt einen Elfer oder was auch immer. Es ist gefährlich, weil wir sehr hoch gewonnen haben. Die Türken werden jetzt gegen uns anders spielen, aber in der jetzigen Form, wie wir sind, wie unsere Mannschaft ist, sind wir Favorit. Sind wir der Favorit, aber nicht mehr.
Gut, das siehst du ähnlich, dass wir Favorit sind. Was erwartest du dir auch von den Türken, bevor wir auf die Österreicher kommen? Denn wenn man alleine die Zahlen sieht, waren sie mit 6 Punkten in der Gruppenphase sehr gut unterwegs. In anderen Gruppen wäre man da haushoch Gruppenerster gewesen, hat Georgien 3:1 geschlagen, eines dieser Überraschungsteams, die so positiv überzeugt haben bei dieser Europameisterschaft. Wie siehst du die Ausgangslage? Wie siehst du auch die Türken?
Ich sehe es sehr ähnlich wie Hans. Ich sehe uns
gut, in der Favoritenrolle. Du darfst doch nichts anderes sagen als Hans Krankl, das muss man noch dazu sagen.
Ich sehe uns in der Favoritenrolle. Ich sehe uns in der Favoritenrolle und ich wollte auch auf das Testspiel zu sprechen kommen, weil da war eben diese Schlüsselszene, als es statt Tor für die Türkei einen Elfmeter für Österreich gab und der Spielverlauf allein in der ersten Hälfte, frühe Führung Österreich, Ausgleich Türkei, danach meines Erachtens die Türken das bessere Team, sehr stark im Ballbesitz, da waren sie Minimum auf Augenhöhe, kurz vor der Pause 2:1 Österreich, kurz nach der Pause 3:1 Österreich, also der Spielverlauf war optimal und deswegen glaube ich, wird das Spiel ähnlich sein wie in der ersten Hälfte in Wien. Sehr eng, sehr umkämpft. Ich glaube, dass die Türkei versuchen wird, auch Österreich die Schneider abzukaufen in Sachen Präsenz, Leidenschaft, Zweikämpfe, Härte. Vielleicht uns auch ein bisschen abklopfen zu Beginn, um uns die Spielfreude zu nehmen. Also so ein Spiel erwarte ich, um ehrlich zu sein.
Und vor allem der Beginn der Spiele ist ja immer wieder für Österreich gelaufen in den letzten Wochen, Monaten, das muss man auch sagen.
Ja, es ist einfach
enorm viele Tore in den Anfangsphasen, teilweise nicht einmal eine Minute gespielt und es ist schon 1-0 für Österreich gestanden. Also die ersten 20 Minuten, so wie es Ümit auch beschrieben hat, die werden dann schon den Takt vorgeben in diesem Achtelfinalspiel.
Denke ich auch, ja. Also muss trotzdem dazu sagen, nicht nur die frühen Tore waren entscheidend, sondern auch immer wie die österreichische Mannschaft auf Rückschläge reagiert hat. Und das hat es in der Vergangenheit einfach so in dieser Tonart nicht gegeben. Also ist jetzt natürlich spekulativ, aber hätten wir vielleicht vor 10 Jahren ein Tor von den Niederlanden zum Ausgleich bekommen, wären wir vielleicht auseinandergefallen und hätten noch 2-3 Stück bekommen. Jetzt schießen wir stattdessen eins. Also das ist schon einerseits dieser Flow, dieses Selbstvertrauen, aber andererseits auch zeigt das, was Ralf Rangnick aus dieser Mannschaft gemacht hat, punkto Mentalität. Punkto Einstellung, spielerische Qualität. Es ist dann einfach auch die individuelle Klasse, die sich unterscheidet zu früher, würde ich sagen.
Ümit, was hat Ralf Rangnick in Ihren Augen aus dieser Mannschaft gemacht? Eine voll funktionierende Maschinerie, kann man das so sagen?
Ich habe schon gegen ihn gespielt, wo er Trainer bei Hoffenheim war und damals mit Dzeko und mit Grafitsch um den Meistertitel gespielt haben. Der hat schon damals auch gute Leistungen gebracht. Ja, er hat ein neues System, oder so wie Hans gesagt hat, die ganze Welt spielt schon so. Und er hat die passenden Spieler dazu, mit Leimer, Brass, Seiwald, die was jetzt kommen. Ne? Und ich glaube, er hat auch eine gute Mannschaft erwischt, weil zaubern kann er auch nicht. Und na, wenn man die gewisse Truppe hat, wenn ich das jetzt vergleiche vor 10 Jahren, wenn er die Truppe gehabt hätte, Rapid Wien Meister, ja, Branko Boskovic, Kulovic so auf die Strecke zu schicken und hin und her, wäre schon eng gewesen.
Nur Korkmaz wäre gelaufen.
Ich war gegen Polen zuschauen und war eifersüchtig.
Hättest du gerne gespielt?
Hätte ich gedacht, oh, wäre ich bei der Truppe, hätte ich 1000 Ballkontakte und ich wäre runtermarschiert. Wenn ich weiß, dass ein Sabitzer und ein Leimer hinter mir ist, der muss mir nur die Kugel am Fuß oder auf den Weg schicken muss. Ja. Transfer 10 Millionen. 3 Millionen. Aber er hat die Spieler, die nötigen Spieler, dann hat er natürlich individuelle Klasse vorne, wieder wie Baumgartner das 2-1 gemacht hat, Gimbo. Viele Spieler laufen nicht drüber, lassen nicht durch den Tunnel und machen die Bewegung, was ein Arnautović gemacht hat. Er hat natürlich diesen Spielwitz, wie er die Bälle abdeckt. Das ist halt individuelle Klasse und bisschen Brot und alles spielt in die Hand von Rangnick.
Ja, das ist natürlich auch faszinierend zu sehen. Vor der Europameisterschaft war schon auch Thema. Die Nummer 1 fällt aus, Schlager fällt aus, dann Alaba wird nicht fit genug. Xaver Schlager mit einem Kreuzbandriss raus und dann vorne auch noch Kalajdzic, der nicht fit wird. Da könnte uns so eine ganze Achse wegbrechen. Merkt man überhaupt nicht.
Ja, weil das System passt. Die Spieler, die er geholt hat, oder die Spieler, was jetzt spielen, mit Pressing, Umschalten, hin und her, die sind da. Und auch das nötige Fitness ist auch da. Das sind ja alles Maschinen, wie der Hans gesagt hat. Und jede Lücke wird ersetzt.
Er hat jetzt sehr viele Spieler, eben diese, auch diese Ausfälle beim Alaba, ne, da haben alle aufgeschrien, der Alaba ist unser bester Spieler, er spielt bei Real Madrid, absolut super, und das wurde alles, das ist heute ganz anders. Wenn ich nur daran denke, wie ich Teamchef war, ich habe 2 Legionäre gehabt, heute gibt es 30, ich habe 2 gehabt. Wenn ich daran denke, was für ein Trainerteam ich gehabt habe, einen Tormann-Trainer und einen Co-Trainer, mehr hat es nicht gegeben, weil kein Geld da war, weil kein Interesse dafür da war, weil auch nicht die Zeit so war. Es ist die Zeit jetzt ganz einfach ganz anders. Da sitzen so viele Trainer wie Spieler am Feld und sitzen heute auf der Bank.
Ich glaube, das ist ein interessantes Bild. Die Mannschaft feiert vor der Kurve, ja, und im Hintergrund sieht man die Mannschaft hinter der Mannschaft, die genauso groß ist wie die Mannschaft.
Es ist eine andere Zeit natürlich. Das ist für eine modernere Zeit geworden und das ist natürlich positiv, das ist alles positiv. Aber die Mannschaft und der Kader, den wir heute haben, es können 5 ausfallen, kommen 5 nach, und es gibt keinen Abfall. Es geht genauso weiter, dasselbe Niveau, dasselbe Qualität, und das ist das Positive und das ist auch seine Stärke.
Hans, ich werde ein Zitat von dir jetzt etwas abändern. Wir schlagen die Niederlande zweimal. Du hast das mit einem anderen Land gesagt, damals, als du noch Teamchef warst.
Ich habe es dann nicht geschafft.
Genau, richtig. Aber die Kadersituation, auf die möchte ich noch zu sprechen kommen, denn es ist schon auch interessant, wie Ralf Rangnick das alles managt. Es gibt dann schon Wechsel in den Aufstellungen, mal draußen gewesen, der gegen Frankreich überragend gespielt hat, dann spielt auf einmal Trauner, Lienhardt in der Innenverteidigung, das hat auch super funktioniert, Wimmer hat sich auch ganz gut eingefügt, dieses allerdings gesperrt, Brass auf der Außenverteidigerposition richtig stark gespielt, dieses, auch wenn du das Wort vielleicht nicht magst, dieses Kadermanagement bei einer Großveranstaltung, alle so einzubinden, ja, dass jeder seinen Teil dazu beitragt, um die Stimmung auch einfach hochzuhalten. Ist das ein riesiger Faktor bei so einer Großveranstaltung?
Ja, der Faktor ist, dass die ganz einfach gleich gut sind. Das habe ich jetzt erst gesagt. Ja. Das ist ja das. Er kann aufstehen. Es ist nicht so schwer für ihn und es ist nicht so eine Leistung, dass er wem anderen bringt. Er weiß ganz genau, wie gut der andere ist.
Und
der Tanz war überragend und auf einmal ist er weg. Kommt der Trauner ist überragend, auf einmal ist er verletzt. über den Wöber haben sie erst gesagt, naja, der Wöber vielleicht nicht spielt, ist auch in Ordnung. Dann macht er Eigentor, nächstes Mal spielt er wieder auf, spielt anständig, super. Es ist, die Kaderstärke ist enorm und das ist gut so. Das ist die Entwicklung von Österreich, die Entwicklung der österreichischen Spieler. Es spielen in der Nationalmannschaft, also eine oder andere Ausnahme, alle Spieler, die im Ausland spielen. Nicht? Es spielt ja keiner von unserer Liga nicht.
Ja, Brass ist aber kann man an einer Hand abzählen, muss man auch.
Der Querfeld ist auch eine, genau. Aber das sind alles in dieser Mannschaft, in diesem Kader, schon die Ergänzungsspieler.
Zwei, schon drei. Da, ja. Gut, und vielleicht auch diese Aufstellungsthematik mit von Ralf Rangnick. Es ist dann schon auch immer wieder als Fußballfan spannend, weil man auf eine österreichische Aufstellung jetzt gefühlt wartet und dann sagt, okay, was überlegt er sich jetzt? Welche Veränderungen nimmt er vor? Ist das vielleicht auch eine Stärke, das, was Hans einfach auch angesprochen hat, dass die Kaderdichte so groß ist und die Spieler quasi 1:1 natürlich mit anderen Stärken und Schwächen zu ersetzen sind?
Ich sehe es als Riesenstärke momentan, weil wir wirklich in vielen Bereichen der Aufstellung variieren können. Und wir haben vor ein paar Tagen, Wochen mal gesprochen über die Innenverteidigung zum Beispiel, da haben wir sicher die meiste Auswahl, aber es bezieht sich ja mittlerweile nicht nur auf die Innenverteidigung. Und ich glaube, jetzt haben auch nicht viele erwartet zum Beispiel, dass Marko Arnautović plötzlich zweimal in der Startelf steht, weil es Gregoritsch über die Quali überragend gemacht hat und plötzlich funktioniert Arnautović auch extrem gut vorne. Für mich war zum Beispiel eine Riesenlücke, die Xaver Schlager hinterlässt, spürbar jetzt überhaupt nicht. Ja. Krilic hat es, finde ich, gegen die Niederlande sensationell gemacht, obwohl er im ersten zwei Spiele ein bisschen unter seiner Leistung war. Also man merkt, die Spieler können sich dann auch wieder Step-by-Step steigern, beziehungsweise wenn neue reinkommen, sie fügen sich ein und sie funktionieren. Im letzten Podcast haben wir noch gesprochen, ich würde gern Brass mal links sehen, Wene rechts, dann hat gespielt Brass links, Posch rechts, aber hat auch extrem gut funktioniert, wohlwissend, dass Brass da auch in der Defensive seine Probleme hatte, weil es eben noch nicht seine Position ist, weil er sie selten spielt, aber nach vorne hin hat mir das extrem gut gefallen. Und das zeichnet uns schon aus und ich finde es auch enorm wichtig, diesen Spielern auch zu zeigen, dass jeder eine Rolle spielt bei diesem Großereignis, weil wenn du immer mit den 12, 13 selben Spielern agierst, dann schenkst du ja den Spielern, die reinkommen sollen und dann auch funktionieren sollen, vielleicht sogar in einer Verlängerung, nicht das Vertrauen. Und das macht Ralf Rangnick richtig gut.
Frage nach bei England. Olly Watkins fragt sich bis heute, warum er sich die Fußballschuhe überhaupt mitgenommen hat.
Also, ersten beiden Spiele, Cole Palmer, einer
der... Gregoritsch hat auch nicht die Schuld. Der Gregoritsch war unser Um und Auf in der Qualifikation und den Gregal Sabur war wirklich sehr gut. Der hat auch nur die Turnbotschen. Also der...
Oder Cole Palmer
war nicht einmal noch eine Minute.
Eine Wahnsinnssaison bei Chelsea und dann spielt er ein Manu zum Beispiel stattdessen in der Schlussphase. Also schwierig, ja.
Aber weil du das erwähnt hast, Guido, sicherlich auch immer wieder spannend. Okay, wer steht bei Österreich vorne drinnen? Ist es Gregoritsch, der in der Qualifikation so überragend war? Oder ist es Marko Arnautović, der einfach seine Qualitäten hat und unbestritten wahrscheinlich der beste Fußballer ist, den Österreich in den letzten 10, 20 Jahren hatte. Wer wird vorne drinnen stehen gegen die Türkei, Guido?
Würde mich wundern, wenn es nicht Marko Arnautović wäre. Also wäre jetzt mein Tipp. Was sich der Trainer dann für Gedanken macht, ist eine andere Frage. Ob er sich jetzt mehr auf den Gegner fokussiert oder ob er sagt, das hat jetzt funktioniert und Marco spürt sich jetzt wieder, oder? Also sind wir uns ehrlich, also allein seine Körpersprache spricht ja für sich. Oder weiß nicht, wieso du siehst.
Übrigens musste lachen die ganze Zeit, oder?
Ja, ich kenne ihn mehr. Ich habe ja mit ihm gespielt und ich weiß, er kann auch manchmal schmutzig sein. Und ich denke auch, dass Marco spielen wird, weil ich glaube, wir brauchen vorne einen, der was anders macht, unorthodox. Jetzt viele, wir haben jetzt erzählt von Rangnick, die Mannschaft, die Spieler kriegen ja Hausaufgaben auch, die Laufwege und hin und her. Und ich glaube, Marko Arnautović ist der Typ, der was radikal sein eigenes Spiel durchsetzt. Und die Verteidigung, die weiß ja auch, die stellt sich ja auch genauso ein, wie die Laufwege sein können. Und dann baut Marko Arnautović irgendwas zusammen und ist durch. Oder was nicht normal ist, weil wir wissen ja alles, wir kennen ja, wir analysieren den Gegner, die Laufwege macht Österreich, der Spieler kommt von hier, der Spieler, und jeder Spieler kennt die Position oder die Laufwege von den anderen, aber Marco ist was anderes, der kann mal sich so drehen, was die türkische Abwehr nicht mithaltet. Oder nicht rechnet damit. Ne? Mhm. Und natürlich ist der Kretz noch ein bisschen schmutzig, dann Türken Heißblut, vielleicht ein paar gelbe Karten mehr. Vielleicht die Mannschaft.
Ja, das wird hakelig. Ja.
Aber so ein Spieler, Hans, wie einen Marko Arnautović, der natürlich in dem System Rangnick doch auch vielleicht die eine oder andere Freiheit genießt, weil er einfach diesen Unterschied machen kann, weil er diese kreativen Momente einfach in sich hat, um aus einem System auch einmal auszubrechen, natürlich alles in einem gewissen Rahmen. Ist das für einen Trainer auf der einen Seite etwas, das man unglaublich gerne hat, auf der anderen Seite, das einen vielleicht ab und zu Weißglut treibt, weil man einfach weiß, ah, der ist so genial, aber warum macht das jetzt nicht so, wie ich es ihm gesagt habe? Warum hat er jetzt seinen eigenen Kopf? Auf der anderen Seite wieder, Gott sei Dank hat er seinen eigenen Kopf, weil das war genial.
Ich weiß nicht, wie der Rangnick denkt. Der Arnautović ist dieser Ausnahmespieler in dieser Mannschaft. Der ist nicht diese Maschine, aber der hat eine andere Art Fußball zum Spielen. Eher wie wir früher. Also das, wir sagen alle, das ist ein Kicker, deswegen sind die anderen nicht abgewertet, aber in Arnautović sein Problem, der Arnautović hat ein Problem jetzt. Das ist das, dass er bei Inter nie gespielt hat. Dass er nur 10 Minuten gespielt hat und 20 Minuten gespielt hat. Das heißt, er hat nicht diese Spielpraxis, er hat nicht diese Kraft, sicherlich nicht die Kraft über 90 Minuten. Aber er macht Dinge, die andere nicht machen können. Er kann Tore machen, er kann Tore vorbereiten, er kann den Ball halten, so wie er gesagt hat, völlig richtig.
Und mal 1 gegen 1 gehen?
Er deckt den Ball noch. Er ist eine Grätzen, so wie er sagt, unheimlich wichtig gegen eine Mannschaft für die Türkei, die ganz schön werden, also es wird zugehen, auch von Österreich aus, und da braucht man, der sich schon aufstellt und sich zeigt, das wissen natürlich die anderen auch, aber grundsätzlich ist es bei Arnautović das Wichtigste, das Fußballerische. Problematisch nur, dass er nicht in der Spielpraxis ist und sicherlich nicht die Kraft hat, bei einer Europameisterschaft über 90 Minuten zu gehen, weil da wird er ein bisschen eingehen, weil er halt das ganze Jahr bei Inter nie gespielt hat und das ist schlecht. Das ist das einzig Negative. Aber ich finde es zum Beispiel gut, ich hätte das von Anfang an gemacht, dass ich den Arnautović von Anfang an spielen lasse und dann herausnehme, nach einer Halbzeit oder nach 60 Minuten. Und es war aber vor der Europameisterschaft und noch bei der Europameisterschaft so, dass er ins Spiel gekommen ist. Ich finde nicht so gut, wenn ein Spiel kommt, weil ich glaube, dass ihm das nicht liegt. Ich glaube auch, dass er es nicht will. Also ich glaube nicht, dass alles... Ich glaube nicht, dass du das alles eitel und wohne. Und der sagt, ja, ich setze mich auf die Bank, sicherlich nicht. Aber das ist ja wurscht, sind die Insider-Sachen, das verstehen wir Fußballer. Aber ich hätte von Anfang an immer ihm von Anfang an gebracht, weil am Anfang zeige ich den anderen, so da man vorne drin, der steht schon auf. Und wenn er müde ist, das muss er als Trainer erkennen. Der Arnautović will sicher nicht nach 60 Minuten rausgehen, da bin ich überzeugt davon.
Der will ja nie rausgehen.
Der will ja auch nie der Satz sein. Ich war genauso.
Also, wie mit? Ich hätte mich nicht auswechseln, natürlich. Höchststrafe, auch wenn es gar nicht mehr geht, das lag da schon bei den Ohren und Augen rauskommen.
Ich bin nie ausgewechselt worden.
Und wenn es gut läuft, ich war ja 2008, habe ich auch die EM gespielt und wie die EM vorbei war für uns leider, ist mir die Welt zusammengebrochen. Und wenn so eine tolle Kulisse, Leipzig, Berlin, und Marco kennt sich ja auch eher gut aus mit den Türken, weil seine Freunde sind auch Hälfte Türken, und der wieder schon spielen wollen und die ganze Zeit drinnen bleiben, dass er auch seine eigenen Leistungen bringen kann.
Und dann vielleicht auch
nicht fußballerischen.
Kurz vor Ende den entscheidenden Moment zu haben, um dann eben auch diesen Stellenwert zu haben als Unterschiedsspieler, wie ich ihn jetzt bezeichnen möchte. Hans, du hast auch davon gesprochen, dass er ein bisschen eine Krätzen ist, oder das hat er Ümit gesagt. Warst du auch eine Krätzen vorne drinnen? Oder hast du jemanden anderen gehabt, der für dich die Krätzen war?
Na, so wie der Arnautović war ich nicht. Also, der ist schon Krätzen, aber es ist gut so. Aber das ist immer diese Frage, kommt immer von den Journalisten. Auch das habe ich den deutschen Kollegen erzählt.
Schau, fragen wir alle dasselbe.
Ja, nein, du wüsstest das auch. Ihr wollt ja da nur, schüren, die Konkurrenz.
Nein, wir wollen vielleicht eine Anekdote hören von dir.
Nein, es gibt keine Konkurrenz. Wir 78 waren eine Wundermannschaft. Da waren Spieler dabei. Fast alle Spieler haben gehabt internationales Format. So wie heute. ungefähr. Aber du darfst niemals eine Generation mit der anderen Generation vergleichen. Du hast mich vielleicht dann fragst, wer war besser, der Arnautović oder du? Da sagen die, was heute die Anhänger sind, sagen vielleicht eher, die, was damals mich gesehen haben, sagen, na, was ist ein Witz, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber das tut man nicht. Das tut man nicht.
Die Frage habe ich auch nicht gestellt.
Nein, jede Generation hat ihre Superspieler, ihre Spezialisten, ihre Torjäger, ihre Torleute, die Verteidiger und genauso Seite. Und man soll das bitte nie vergleichen, weil es ganz einfach, der Fußball ändert sich immer mehr. Er bleibt immer gleich, es wird auf die Kur gespielt und es wird eh so viel übertrieben von uns mit dem Umschaltspiel und mit diesem Pressing und mit diesen mit allen, mit diesen Ausdrücken. Du weißt eh, wenn ich her Box. Stellst mir die Haare auf, Box sollen die Engländer sagen, weil die Engländer Box sagen. Aber bei uns ist das der Strafraum und nicht die Box. Und.
Dann beginne ich gar nicht über eine Holding Six zu sprechen.
Bitte? Hör auf. ich kenne den Sechser, der spielt den Sechser und dann Herr Melich, der sagt der falsche Neun und.
Vorderlauf, Hinterlauf.
Das ist da. Das steht man da. Es hat sich der Fußball ändert sich laufend. Oder in ein paar Jahren wird wieder anders gespielt werden. Aber es bleibt trotzdem immer gleich. Es wird auf die zwei Tore gespielt, die Zeit bleibt gleich und es gelten die Tore, wenn der Ball bei den drei Stangen drin ist. Also das ist nur alles modern und war schon da und jetzt wird anders gespielt und jetzt glaubt man, die das halt erfunden haben, dieses Pressing und Ding, noch einmal, ich habe schon 100-mal gesagt, diese Art Fußball zu spielen hat Ajax Amsterdam 1970 unter Rinus Michels und später durch einen Großen, den ich sehr verehre, leider ist er schon tot, Johan Cruyff, die, wann das wer erfunden hat, haben das die erfunden. In den 70er Jahren war Ajax Amsterdam eine Mannschaft, die damals so gespielt hat, wie heute die Nationalmannschaft spielt, mit diesen Maschinen. Es ist halt alles verfeinert.
Genau, aber es ist ja ein immer wieder wiederkehrender Zyklus und die Dreierkette hat es auch schon mal gegeben. Viererkette, jetzt spielen wir wieder Dreierkette. Vorstopper im Endeffekt, Libero, jetzt macht das halt der Tormann. Ja. Also es ist halt
der Cruyff hat alles erfunden. Der alles. Johan Cruyff hat alles in der Ajax-Schule in Holland, 4-3-3, alles erfunden, schon lange. Rinus Michels, Johan Cruyff. Nach dem Johan Cruyff hat es verfeinert, ein Schützling von ihm, Nanette. Pep Guardiola war der Nächste, der das verfeinert hat. Und so haben sich alle anderen Trainer sich das ausgeschaut und jeder will das für sich, so wie er das mag, als Trainer, weil ich die Entscheidung habe, stelle ich auf 4-4-2, stelle ich auf 4-3-3, völlig wurscht. Aber jeder verfeinert sich das für sich. Und da gibt es immer diese Leute, eben so diese großen Namen, die einer der besten Spieler aller Zeiten, Johan Cruyff, der das übergibt in Barcelona und dort entsteht alles mit dem Pep Guardiola. Und dann hängen sie andere Länder dran. Und dann spielt Italien auch nicht mehr Catenaccio, sondern will Italien auch so spielen. Und alle wollen so spielen. Ist ja klar, weil das der Stil ist. Manche kennen es besser, manche schlechter. Unsere Mannschaft kann es jetzt momentan sehr gut.
Mit der Gefahr, dass Hans Krankl mich jetzt gleich steinigen wird. Ich möchte noch trotzdem eine Generation von Fußballern vergleichen. Und zwar das Spiel der Außenbahnspieler. Weil wenn wir jemanden hier sitzen haben, der das selber auf unglaublich gutem Niveau gemacht hat, dann wie hat sich das Spiel der Außenbahnspieler zu Ihrer Zeit zu heute verändert? Ganz plakativ gesagt, sind Sie vielleicht 10 Jahre zu spät oder zu früh geboren
worden? Oder ich wäre nie Fußballer gewesen.
Weil?
Ich war jetzt bei Rapid U18 Co-Trainer, also Co-Co-Trainer vom Aufbau her, wie die Außenbahnspieler, manchmal haben sie individuell trainiert, habe ja Positionstraining gemacht, der linke Mittelfeldspieler oder Breitengeber heißt das jetzt, linker Breitengeber, in dem Fall ich.
Soll ich es dir aufschreiben?
Bitte nicht.
Der linke Breitengeber, wenn er die Kugel gehabt hat, dann sind immer zwei Optionen da. Der falsche Neun kommt, und ein Vorderlauf vom Sechser oder vom Achter. Wenn ich jetzt damals die Kugel in der Hand, also am Fuß gehabt habe und dauernd die Läufe bespielen muss, wo war ich dann? Wo wäre ich dann? Wenn ich meine eigene individuelle Qualität nicht durchgesetzt hätte und jede Kugel abgespielt hätte, weil man kennt mich ja durch die Schnelligkeit und meine Dribbelstärke. Und hätte ich damals die Kugel dauernd aufgespielt...
Hans, du möchtest was sagen?
Ich muss jetzt lachen, weil ich es nachgedacht habe. Das ist eine gute Anekdote. Ich habe bei VfB Mödling, als ich Trainer war, ja, damals gespielt mit zwei Außenbahnspielern. Damals mit zwei Außenbahnspielern, so wie heute. Das war der Marasek und der Bauer. Die waren großartig. Jetzt komme ich drauf, dass ich damals bei Mödling diese Aufstellung gemacht habe mit den Außenbahnspielern. Aber was, ich war meiner Zeit voraus, entschuldige. Das ist ja unglaublich. Jetzt, wo sie so redet über das und er einer war, das war auch so einer gewesen. Bei mir bei Mödling, das war super. Marasek, Bauer, die sind marschiert, Maschinen.
Und die würden so Europa beneiden.
Ja,
so.
ja. Aber ist es dann so, dass diese Außenbahnspieler bei dir kreative Freiheiten hatten oder so, wie es Ümit gerade skizziert hat, doch in ein Schema gepresst agieren müssen?
Ja, wie sein Trainer, wie er gespielt hat, der wird ihm taktisch eingestellt haben. Wenn er sagt, bleib vorn, spiel offensiv, du hast keine Aufgaben, hinten den Raum zuzumachen, was heute natürlich haben, weil der Fußball anders ist. Aber die guten Außenbahnspieler, wenn er kann es viel besser sagen, weil ich war kein Außenbahnspieler. Wenn er gut war und ein Match war gut, war er vorn, weil sie gut waren als Mannschaft und die hat wollen Tore schießen und Tore vorbereiten. Wenn es nicht so läuft, musst du helfen denen, weil die schwimmen hinten schon so, jetzt müssen die Außenbahnspieler helfen. Oder sicher müssen mehr helfen. Es kommt immer auf die Situation in einem Spiel ab. Die Taktik ändert sich auch im Spiel. Du hast ja deine Aufgaben. Geht's gut, dann gehen wir. Auf Wiedersehen. Hinten brauche ich nicht aufpassen, da passiert nichts. Aber wenn es nicht gut geht und das Spiel ist schwer, hat er müssen hinten aushelfen. Also, so wie, das hat sich bis heute auch nicht geändert.
Peter Backelt, ein Spiel. Trainer ist Peter Backelt und es läuft gut gegen Kärnten oder gegen Ried, gegen, ich weiß es nicht. Ümit, wenn du noch einmal über die Mittellauflage zurückläufst, nehme ich dich raus. Hat mich bedroht.
Na, ist der nicht super, der Peter Backelt? Ist der nicht super?
Und dann gab es eine Szene, wir haben begonnen, im gegnerischen 16er zurückzulaufen, natürlich Laufduell, und der war schon über die Mitte, dann bin ich einfach stehen geblieben, hat zum Peter rausgeschaut, also, gut, hast du es gemacht. Normal muss ich ja mit.
Ihr wollt Anekdoten, nicht? Ihr wollt Anekdoten.
Immer, ich lehne mich jetzt zurück und
lausche. Otto Baric, Gott habe ihm selig, ein super Trainer, einer der besten, den ich gehabt habe, war bei uns bei Rapid, wir haben gespielt, Rapid Wien gegen Rapid, lustig, aber es ist kein Schmäh, gegen Rapid Bukarest, Europacup. Erste Hälfte, also Endstand war 1-1, auswärts, zu Hause haben wir es 5-0 angefertigt, wurscht, aber erste Hälfte, Bukarest greift an, Freistoß für Bukarest, gefährliche Situation. Irgendeiner ruft mich, Hansi, komm zurück in die Mauer. Ich gehe in die Mauer. Gut, stehe auf der Seite einer Mauer, stelle mich auf, meine 1,82 Meter, verdecke das ganze Tor. Der schießt mich an, von mir prallt der Ball, der Funke schmeißt in das Eck. Der Ball geht durch ein Eigentor, mein einziges Eigentor, das ich erzielt habe, Eigentor. Ich war fertig. Pause, wir kommen in die Kabine und der Otto sagt, Hansi, bitte sage ich Ihnen, gehen Sie nie mehr in eigene Hälfte. Bitte bleiben Sie vorne, so wie immer. Gehen Sie nie mehr in eigene Hälfte. So. Das war ein super Trainer.
Wird es heute nicht mehr geben.
Ich bin immer zugekommen. Ich weiß gar nicht, wer mich gerufen hat. Irgendein Trottel hat mich gerufen und ich müsste in dem Haus stehen. Aber der Otto hat es mit klaren Worten sofort gesagt: Bitte, Hansi, Sie gehen nicht mehr in die eigene Hälfte. Habe ich gesagt: Nein, Trainer, ist schon fertig. Nein, ich gehe nicht mehr.
Ja, alles richtig gemacht. Dann.
Otto hat alles richtig gemacht. Ich nicht, der Otto. Ich habe mich geschämt für das Eigentor.
Naja, das ist ja nicht so schlimm, das kann ja mal passieren.
Wir sind aufgestiegen.
Das ist das Allerwichtigste, ja. Denn Fußball ist dann am Ende auch Ergebnissport. Natürlich schauen wir alle sehr gern Fußball, weil die Schönheit des Spiels auch zelebriert werden soll, aber am Ende muss ein Ergebnis her, weil in Schönheit sterben ist dann auch nicht unbedingt das, was eine große Mannschaft auszeichnet. Aktuell in Schönheit glänzt Spanien, Hans. Da geht dir das Herz auf. Da ist ein 16-Jähriger, der gerade die Schule, quasi das Schuljahr beendet hat während der Europameisterschaft. Der rechts zaubert auf der linken Seite mit Williams, auch ein junger Mann, der bei Athletic Bilbao spielt und auch alle verzaubert. Was sagst du zu dieser spanischen Truppe?
Fantastisch. Ich habe gestern 45 Minuten gelitten. Unglaublich. Weil es war von Anfang an klar, was passieren wird. Dann kommen die Georgier Amefiere und der macht ein Eigentor. Ich zerfließe vor dem Bildschirm, denke mir, das darf nicht wahr sein. Weiß aber ganz genau, dass es so ausgehen wird. Aber hundertprozentig war es das nicht. Und habe ich dann gelitten und gelitten und dann hat mein Rodri, nicht, das 1-1 geschossen und dann war das ja nur ein Laufe der Zeit und das Georgien brav und super und ja, alles. Aber es hätte dann noch höher sein sollen, aber musste ja nicht. Es war Gott sei Dank dann, wenn man sich diese spielerische Überlegenheit der Spanier, dieses Passspiel im 16er es ist immer das Schwierigste. Die Georgier waren nicht zu beneiden, weil die haben ja nichts zum Verlieren gehabt. Die haben sie mit 7 aufgestellt. Und du musst einmal wirklich, das geht oft so, bei Manchester City, bei meinem Freund Pep, da leide ich auch mit. Ich bin kein City-Fan, ich bin United. Aber wegen Guardiola hilfe ich zu City auch. Also ganz komisch.
Heute auch in hellblau gekleidet?
Ja, naja, aber ich bin nicht City, ich bin United. Mein ganzes Leben. Aber wegen Pep, und da leidet man auch mit, weil dieses Spiel geht dann hin und her. Und es ist natürlich, die beherrschen das auf höchstem Niveau. Man muss sich das vorstellen. Der Zuschauer hat ja keine Ahnung davon, der nicht Fußball gespielt hat. Wenn du ständig dieses Passspiel scharf, präzise machen musst und darfst keinen Fehler machen, weil wenn du einen Fehler machst in diesem Angriffsspiel, ist der Ball verloren und dann muss den Ball wiederholen. Die sind natürlich für das, dass sie den Ball sofort wieder zurückerobern. Das gehört zu dieser modernen Taktik. Aber das musst du erst wieder haben und du musst immer wieder angreifen. Das ist wahnsinnig schwer und die beherrschen das sowas von perfekt. Alle diese Fußballer, jetzt ohne Namen zu nennen, der spanischen Offensivangreifer, hervorragend.
Da möchte ich aber noch ganz kurz einhaken und ich sage jetzt nicht Umschaltspiel, sondern ich sage Konter. Denn die Georgier hatten dann schon die eine oder andere Möglichkeit. Das Tor ist ja auch so entstanden. Ja, und wenn wir dann noch überlegen, der geniale Versuch von Kvaratskhelia aus der eigenen Hälfte, wenn der dann auch noch funktioniert, dann könnte das natürlich auch ein Spiel sein, das einfach nicht für die Spanier läuft, aber die Qualität ist einfach so hoch. Jetzt möchte ich aber noch gern wissen, warum ist der Rodri dein Rodri?
Na, weil er das 1-1 kürzen hat.
Ach so,
okay. Ich mag ihn auch bei Manchester City. Also das ist ein Spieler, der ist ganz einfach...
Obwohl er nicht großtorgefährlich ist, aber er macht die wichtigen.
Nicht großtorgefährlich, der macht die wichtigen Tore. Der macht immer die wichtigen Tore. Wo spielt der Innenverteidiger? Im Mittelfeld, den Defensiven? Das ist unglaublich. Der ist immer am 16er parat und ist eigentlich ein Defensivspieler. Ja. Das gibt es nicht, weil das ist... Spanier sind, darf es nicht verschreien.
Im engsten Raum so zu spielen, in dem Tempo, in dem Dribbling, weil ich habe, wie ich nach Eintracht gegangen bin, habe ich geglaubt, ich bin der schnellste und der beste Spieler, dann habe ich einen Robin Ribéry kennengelernt. Da sage ich mit, okay, alles gut und schön, lehn dich zurück, zieh deine Sache durch, du bist ein guter, durchschnittlicher Spieler in Deutschland, aber was die Jungs da machen, Linksfuß, Rechtsfuß, Ballannahme, Morata wird angeschossen auf Bauchhöhe und der holt ihn mit einem Kontakt runter, da kommst du ja gar nicht mit.
Der Morata ist eigentlich der Ärmste, das haben wir gestern wieder gesehen, der ist gestern nicht in die Spiel, erst einmal ist ein paar Sachen misslungen und dann ist er nicht ins Spiel gekommen, weil er ganz einfach der Offensivste ist, ein offensiver Neuner, der war begrenzt von 3, nicht?
Der hat nur weiß gesehen, lauter Georgier um sich herum.
Den hat er dann getauscht, weil der als vorderste Spitze war der schon frustriert. Ein bisschen mehr Platz um die gehabt, was von hinten kommen. Aber nochmal, das Passspiel in dieser Schärfe, in dieser Genauigkeit, fantastisch.
Kontrolle ist ja auch wichtig im engsten Raum und dann kommen sie immer zur Schusspause. Williams hat zweimal mit links versucht auf die kurze Ecke. Ja, da wollte er schon ein Tor machen. Ne?
Genau, wegen Morata. das Spiel heute, wenn das so defensiv ist von den Gegnern angelegt, das war zum Beispiel, oder das habe ich nie, das war nie meine Stärke und das wollte ich nie, ich als Mittelstürmer, weil damals haben wir halt, es ist auch anders gespielt worden, aber trotzdem als Rapid sind wir oft angestoßen an Mannschaften, die sehr defensiv orientiert waren. Aber ich wollte als Mittelstürmer nie, das war es ja, das habe ich war nie der, habe mich auch nicht geeignet für das, der mit dem Rücken zum Tor steht und die Bälle prallen lässt. Da gibt es Mittelstürmer, die kennen das sehr, sehr gut und die sind für das geeignet. Ich wollte nie den Ball mit dem Rücken zum Tor annehmen und prallen, wenn prallen lassen, ja, seitlich und wenn es geht, okay, aber das war nicht mein Spiel. Es war aber früher anders, das ist heute durch diese Spielart oft der mittlere, der Prellbock, der dann auflegt für die anderen, für den Rodri, der dann schießt oder der Fabian oder einen Mörderschuss, also das sind alles Spitzenfußball. Das
sind ja auch unausrechenbar, die Spanier, also... Dann rotieren sie vorne oder so wie gestern, dann macht Fabian Ruiz das Kopfballtor. Auch da muss man sagen, weil wir über Österreich gesprochen haben, was man von der Bank bringen kann. Jetzt
kommt der Dani Olmo von der Bank.
Ja, ein Michael Merino, ein Eurasser Ball, also das ist schon Wahnsinn. Und was mir auch sehr gut gefallen hat an den Spaniern gestern, war diese Spielfreude nach dem 2:1, nach dem 3:1. Da wird nicht verwaltet, da wird nicht dann eben auf Konterspiel gesetzt, sondern diese Mannschaft hat diese DNA, sie will Fußball spielen, sie hat Fußball weitergespielt, unter widrigsten Bedingungen dann schon ganz am Ende, weil Ümit dann auch diese Ballbeherrschung angesprochen hat, auf diesem regennassen Rasen, also da klebt der Ball am Fuß so. Beim 4:1, also es ist wunderbar zum Zuschauen.
Wobei wir in der Abwehr bei Spanien, da sehe ich, da muss man aufpassen, wenn ich daran denke, dass das nächste Spiel ist Spanien-Deutschland, wenn ich mich nicht irre,
so
da hast du aufpassen, weil mit Lenormand bin ich nicht zufrieden, noch nicht, mit Laporte auch nicht. Und da muss man aufpassen, wenn es gibt, ist sehr weit hergeholt, weil das auch klasse Spieler sind, aber wenn es ein bisschen Schwäche gibt, ist es bei den Spaniern meiner Meinung nach sicher die Innenverteidigung, trotz alledem muss ich sagen.
Gut, aber da zitiere ich jetzt Peter Stöger, der mal gesagt hat, wenn einfach die Offensive Weltklasse ist, dann sucht man sich vielleicht einen Schwachpunkt, aber das ist halt europäische Spitzenklasse. Noch immer, was da bei Spanien hinten drin ist. Na klar, hast du absolut so gesagt, Hans.
Ist nur immer Spitzenklasse, aber wenn man ein bisschen von einer Schwäche spielt, das ist ja eine, darf ich gar nicht darüber reden, von einer Schwäche, aber dann würde ich sagen, wenn einmal eine Mannschaft, die mitspielt, die gleich stark ist, dann ist interessant. Ist auch interessant, wie wird Spanien dann darauf reagieren.
Deutschland zum Beispiel spielen gegen einen Musiala, ja. Gegen einen Leroy Sané oder wie auch immer, dann Julian
Nagelsmann. Ob Deutschland da überhaupt mitspielt, ja, oder ob man sich wirklich auf dieses Konterspiel verlagert, was die Deutschen ja richtig gut machen. Ja. Also da bin ich sehr gespannt. Ich glaube schon, dass Spanien mehrheitlich den Ball haben wird und dass die Deutschen auch gut damit fahren, wenn sie eher kompakt agieren, die Räume verdichten und dann eher ausschwärmen über Musiala oder Sané, Wirtz, wer da noch spielt. Ne?
Die haben ja gestern Ballhalten gespielt im gegnerischen 16er. Die haben den Ball zirkulieren lassen, unglaublich mit zwei Kontakten. Da kommst du ja gar nicht mit. Und natürlich wird es gegen Deutschland schwer, vielleicht nicht auf der Höhe. Weil die Deutschen sind ja auch eine Macht hinten und in der Mitte vorne. Sind auch, das ist sicher nicht einfach. Aber
wir werden sehen,
was passiert.
So spannend ist an Spanien, früher bestand ja das spanische Nationalteam fast ausschließlich aus Real- oder Barcelona-Spielern. Und wenn man jetzt sich ansieht, wie viele da von Athletic Bilbao bzw. Real Sociedad mitspielen, also das hat sich schon komplett verändert auch, muss man sagen. Ja, auch vielleicht von den Spielertypen her, was will man als Luis de la Fuente und wie will man Fußball spielen. Ja? Und Michi Warnitz auf Servus TV hat es ja sehr, sehr markant und witzig auch formuliert, weg vom Tiki-Taka hin zum Zicki-Zacki. Ne? Also, sie sind viel schneller geworden im Spiel nach vorne. Ja. Also es ist nicht mehr dieses statische Spiel, was mitunter auch wunderbar zum Zusehen war, aber es geht viel rascher nach vorne.
Mit wie ist so die Chancenverteilung in diesem Viertelfinale, das natürlich alle mit Spannung erwarten? Das Heimteam mit der Euphorie zu Hause, Deutschland gegen diese Mannschaft, die bei dem Turnier so unglaublich überzeugt hat gegen Spanien. Wie sehen Sie es?
Die Deutschen haben sich auch noch nicht, ich sage mal so, so überzeugend haben sie jetzt bis jetzt auch nicht gespielt. Natürlich sind die Tore gefallen, was noch immer, aber ich sage, die Spanier haben in Vorhand. Also ich denke, Spanien wird also durch die spielerische Qualität. Natürlich haben sie einen Gündogan und Kroos, die Pässe kommen, aber ich glaube, das Spiel wird in der Mitte abgespielt und da ist Spanien eine Macht mit diesem halt Kurzpässen und die suchen immer die Tiefe, die Bälle kommen immer an und da ist immer der Nächste da und da müssen sie hellwach sein. Aber ich denke, im zentralen Bereich wird das Spiel zu Ende gehen. Sag ich mal so. Wer die Mitte gewinnt, gewinnt das Spiel, sage ich.
Hans, ist es despektierlich, wenn ich dich frage, wer dein Favorit bei Spanien gegen Deutschland ist?
Niemand ist Favorit, aber Spanien muss gewinnen.
Spanien muss gewinnen.
Ja, ich bin nicht der Trainer, ich darf jetzt sagen muss. Als Trainer darf man das nie sagen, weil es gibt kein Muss, als Trainer gibt es ja kein Muss. So habe ich auch selber immer gesagt, dass er muss, ich darf muss sagen, weil ich bin ein Außenstehender, ich hätte es gerne aus Sympathie, dass die Spanier natürlich gewinnen.
Jetzt haben wir so viel über Spanien gesprochen und Hans, ich muss dich natürlich jetzt noch zu einem Spieler etwas fragen von den Spaniern, Lamine Yamal. 16 Jahre, Barcelona. Was fällt dir zu diesem Spieler ein, der so unglaublich performt, der in Zweikämpfen da ist, der ist 16?
Also sein Schulkind. Gestern war er ein bisschen besser, wir haben ja die eine Chance, was er vergeben hat, darf er nicht vergeben, weil das war bei 2-1 und ich wollte schon das 3-1. Der Rotzbur hat daneben geschossen, knapp.
Spielst du bei einem Tippspiel mit?
Über Hans? Das werden wir dann noch reden, in der Schule. In der Schule, aber ist ein Wahnsinn.
Lehrer
der 16 Jahre geht in die Schule und ich meine, was ist von dem zum Erwarten? Der ist ja nicht am Zenit in 2 Jahren, der ist ja in 5 Jahren erst am Zenit, so wie der heute spielt.
Dann ist er erst 21.
Das ist ja nicht mehr normal. Nicht? Also das ist, man muss auch sagen, das ist schon ganz, ganz selten. 19 Jahre ist okay, aber der 16 Jahre und ist ein kompletter Spieler, spielt bei Barca, ist...
Aber Gefühl, Hans, wenn es wo regelmäßig passiert, dass ein Spieler in diesem Alter schon so ein Potenzial hat, ja, und auf Profi-Ebene spielt, dann ist es bei Barcelona, oder?
Ja.
Also das ist ja jetzt keine Seltenheit in den letzten Jahren, wenn man sich Gavi, Pedri ansieht, damals Messi.
Weil wir das forcieren, weil das ist in dem Club drinnen. Und vor allem, weil das auch durch die finanziellen Schwierigkeiten, die sie gehabt haben, also ist das, quasi haben sie müssen wirklich umstellen, weil es ganz einfach nicht mehr wer kaufen hat dürfen. Und das war gut so, diese Watschen, was sie gekriegt haben durch das, wir dürfen nichts kaufen und so weiter, haben sie die Cantera, die Masia, dort wo die jungen Spieler ausgebildet werden und natürlich auf eine Art und Weise, ich habe das schon gesehen, also die werden ausgebildet, weißt du, das ist so wie du am Wienerbergplatz mit den Buben arbeiten, die auf einem Rasenplatz mit...
Auf einem Teppich.
Haben alles und werden... Und es war gut so, aufgrund dieser finanziellen Desasters und dieser Schwierigkeiten ist man dazugekommen und der Xavi war da sehr wichtig, weil er alle diese jungen Spieler kennt. Und jetzt kristallisieren sich so, ich meine, es gibt 5 andere, die warten.
Dahinter.
Da könnte sicher sein, das habe ich schon gehört, ich habe sie nicht gesehen.
Ja, sag ein paar Namen, dann können wir uns die notieren, dann können wir mal glänzen.
Nein, das sage ich nicht. Und ich weiß auch nicht so genau Bescheid, nur das weiß ich und das habe ich schon gehört. Also da kommt etwas nach, die können aus dem eigenen Nachwuchs, ja, was ja eigentlich das Schwierigste ist bei Vereinen auf der ganzen Welt. Nicht?
Ja, das ist ja das Schöne. Vereinen, die den Anspruch Spieler haben, die Champions League zu gewinnen, auf Eigenbauspieler zu setzen.
Spieler auszubilden und du dann noch so... Beispiel Ajax Amsterdam macht es seit 25 Jahren, seit dem Cruyff, bilden die Spieler aus, die dann zu AC Milan, zu Manchester, überall hingehen und eigentlich verlieren diese Spieler und bringen schon wieder neue.
Ja.
Ich erinnere, Ajax war im Semifinale oder ich weiß nicht,
Halbfinale, ja,
in der Champions League haben gespielt mit 10, 20-Jährigen. Man sind dann ausgeschieden, weil die halt, da haben sie dann, da fehlt einer dann das. Aber das ist der Club, der eigentlich am meisten in den letzten 20 Jahren ausgebildet hat. Und Barcelona hat diese Schule, um diese Spieler auszubilden. Gott sei Dank. Aber das haben andere natürlich auch schon.
Jetzt habe ich Sie beobachtet, wie Hans Krankl begonnen hat zu sprechen und dann gesagt, wir machen das, haben Sie schmunzeln müssen.
Ja,
Das Frauenplatz waren sie nicht da mit 16, 17, wo ich da gespielt habe. Ich verstehe. Mit der Barcelona. Nicht ja, beobachten.
Ja, ich sage wir deshalb, weil ich ein Katalane auch bin, ein Italiener, ein Katalane, also ich bin
ein Türke. Morgen werden wir alle Türken. Da.
Also, Österreicher. Aber ich bin ein Katalane und ich habe so viel erlebt dort. Also es war so eine schöne Zeit und eine erfolgreiche Zeit. Und dann, mit dem, was passiert ist, habe ich diese Menschen erst kennengelernt, diese Herzlichkeit. Und daher ist etwas in mir dort entstanden, das mich nicht nur als Fußballer, sondern als Mensch zu diesen Menschen in Spanien und besonders in Katalonien hinzieht. Und darum habe ich schon eine Beziehung, darum sage ich, das ist Barcelona ist wie Rapid mein Verein. Ich bin halt einer der zwei Vereine und das ist Rapid und Barcelona. Das wird immer so bleiben, solange ich lebe. Das ist so.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Natürlich der Klassiker, ein Tipp. Wer macht's am Ende die Europameisterschaft? Wer holt den Titel? Oder wir wandeln es um und sagen, eine Finalpaarung. Könnte eine Finalpaarung sein? Ich werfe mal ins Rennen Spanien gegen Österreich, würde mir ganz gut gefallen.
Könnte möglich sein.
Könnte möglich sein, richtig.
So, Deutschland-Österreich hätte auch was. Aber dass Deutschland über die Spanier drüber kommt, sehe ich momentan nicht. Also die werden einen Riesentag brauchen. Ja, wer könnte da noch in unserem Ast in Frage kommen? Na klar, also
Niederlande vielleicht, England mit Einzelleistungen.
In Fahrt kommt, kann das durchaus sein. Ja. Spanien-Niederlande hatten wir schon mal, WM 2010. Ja. Also sowas in die Richtung. Momentan sehe ich auch Spanien als Favorit. Ja. Und wer es dann da drüben im Halbfinale packt, ins Finale zu kommen, wird man sehen. Ja.
Mit Glück, warum nicht Spanien-Österreich? Es passt ja auch von der Verlosung her.
Genau. Das würde auch Hans Krankl fahren, denn dann gibt es beim Finale nur Gewinner.
Nein, bei mir ist es schwerer. Ich mache jetzt etwas, was es nicht gibt.
Und zwar?
Ich möchte Spanien als Europameister,
ja,
möchte aber als Finale Deutschland gegen Österreich. Also okay. Das geht nicht.
Nein, das ist schwierig.
Ich mache schwieriger. Die
UEFA muss sich da was dann überlegen.
Die Menschen zu Hause müssen sich das überlegen, ob sie das ausgeben.
Wie das denn möglich ist.
Der Endspiel Deutschland und Österreich war natürlich super, aber ich möchte Spanien als Europameister, also es geht nicht.
Und die Franzosen hat irgendwie keiner so richtig am Zettel. Weil die Spanier auch auf der Seite sind, Nein. Muss man auch sagen.
Schwierig momentan irgendwie, oder? Also vor der Europameisterschaft hat jeder gesagt, Frankreich einer der Favoriten, wenn nicht, oder zumindest einer der Mitfavoriten und die Leistungen bis jetzt waren einfach überschaubar. Sie hätten mehr rausholen können, definitiv, vor allem mehr Tore schießen, keine Frage. Aber dann die Unruhe da mit dem Papé jetzt, spielt er nicht.
Mit welcher Maske darf er spielen? Ist die vierte Maske?
Sagt er, fühlt sich nicht wohl. Das ist natürlich auch klar, wenn du dich als Spieler nicht wohlfühlst auf dem Spielfeld. Also schwierig. Ja. Also da ist Spanien momentan sicher in aller Munde. Ja. Also
Spanien ist Favorit, aber es ist schwierig, weil Spanien spielt im nächsten Spiel eben gegen Deutschland.
Kann schnell auch in die andere Richtung.
Kann das auch Pendel alles ausschlagen. Anders kommen.
Klar, auf dem Niveau sind dann oft vielleicht auch nur die eine oder andere Einzelleistung oder ein guter Spielverlauf.
Eine VAR-Entscheidung,
die Zentimeter zähe oder wie auch immer dann.
Fußnägel schneiden vor dem Viertelfinale.
Oder die kleineren Schuhe anziehen.
Das ist auch eine schwierige Sache.
Was haltest du davon?
Nix, weil es ist gut, dem Schiedsrichter zu helfen und es wäre gut, dem Schiedsrichter zu helfen. Aber es gibt Entscheidungen, der VAR sollte eingreifen bei, ich weiß es nicht, Elfmeter-Foul. Bei der Ball über die Linie, das wissen wir ja schon, da gibt es schon diese elektrische Tinte, ist der Ball über der Linie oder nicht über die Linie? Elfmeter, ja, und diese Abseitentscheidungen, also um den Millimeter, sagst du, hast du nicht gerade gesagt, der was kleinere Schuhe hat, steht nicht in Abseits.
Also Lukaku, weil er einfach so ein massiver Mensch ist, hat einfach schon dreimal
im
Abseits.
Der steht immer in Abseits. Aber das ist heavy, das ist schwierig.
Auf der anderen Seite muss man halt dann schon sagen, wenn es die technische Möglichkeit gibt, es schaut dann halt bitter aus, wenn da wirklich die Zehe vorne ist, aber wo ist dann die Grenze? Irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen.
Außerdem das noch grimmigere ist das, dass die Outwackler, ich sag Outwackler nicht umsonst, nicht? Diese Outwackler heben die Fahne dann erst bei einem Abseit wann der ein Tor geschossen hat. Ich denke mir das so oft, stell dir vor, ich spiele das noch und mache jetzt ein Tor und da haben wir schön ausgespielt und ich habe dann bumm und Tor und da Jubel und alles wird frei und es ist super so. Und dann hebt er die Fahne, da ist er
gelb-rot gefährdet oder glatt-rot gefährdet.
Doppelrot gefährdet.
Oder du läufst 60
Meter. Aber die Spiel. Ganze Mannschaft, ne? Das verstehe ich nicht. Das ist so eine blöde Regelauslegung. Erst später dann, einer rennt ein Love Store, war im Upside, okay, war auch in Upside, der lässt am Rennen, es passiert nichts, der macht das gut, jubelt und dann hebt er die Fahne.
Auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Situationen, wo es vielleicht kein Abseits gewesen wäre. Früher wurde die Fahne gehoben, dann hat man sich geärgert. Also es ist immer ein Für und ein Wider, aber ich gebe dem Hans auch recht. Das ist ja mühsam als Fußballer, wenn man da schon in einer Emotion drinnen ist. Oder ganz schlimm finde ich ja, wenn das Tor überprüft wird und 2 Minuten später zählt es dann eh. Ja, und dann fängt man nochmal zum Jubeln an. Also es ist ja manchmal
5 Minuten später.
Es ist ja manchmal wirklich skurril. Ja. Jetzt kann man sagen, Abseits ist faktisch, aber ich habe zu jemandem gestern geschrieben oder vorgestern, früher nannte man sowas halt wie bei Dänemark gleiche Höhe und es war gut so. Ne?
Es kommt eigentlich, wenn Sie mir fragst, kommt das alles vom American Football, aber das kann man nicht vergleichen. Ich lebe den American Football und da wird jede Sache untersucht, aber die haben dann Werbungen dazwischen, das gehört zum Spiel dazu.
Das ist auch ein Stop-and-Go-Sportart, American Football.
So ist es. Halt
abgeschlossene Spielzüge und kein fluides System.
Und die machen dann eine Werbung und zwischen der Werbung wird diskutiert, daher sehen die Leute nicht, außer die im Stadion sind, aber die Leute am Bildschirm sehen das nicht. Und das passt zu dieser Sportart, weil man da Werbungen dazwischen macht. Und jetzt wollen sie es machen. Und nochmal, der Wahr ist doch so, wenn wir Vierer der Wahr sind, und wir schauen jetzt zu, es entscheiden ja wieder dann nur Menschen. Der Unterschied ist nur, wir können
es... Bei uns würdest du aber alles entscheiden, weil wir würden uns nicht trauen.
Das ist gut, dass du das sagst. Na, wie wird das dann entschieden, wenn 3 Schiedsrichter... Na, sagen wir, wie das dann entschieden wird.
Es gibt schon einen.
Jetzt schauen wir dann. Es gibt einen.
Na klar, gibt's
und auf
einen.
Mich bist du losgegangen. Weil
ich bin überhaupt nicht...
Nein, aber... Jetzt hat er gesagt, nur der Hans würde entscheiden.
Ja klar, weil du wärst bei uns der Chef.
Genauso gibt es beim Wahr einen Chef.
Ja,
genauso sind es 3 Menschen.
Wir sind jetzt drei Menschen
und sind jetzt ein Spür und ich garantiere dir, dass dann rauskommt und sagt, nein, der hat keinen Fall gemacht. Du sagst, na klar war das ein Fall. Und er sagt, nein, ich weiß nicht.
Und ich habe gerade Essen bestellt.
Es entscheiden ja wieder nur Menschen. So ist es, ja. Und die sind nicht einer Meinung. Weil ich sage, der Ball war drin und du sagst, nein, der war nicht drin.
Ja gut, aber das entscheidet ja die Torlinientechnologie. Beim Foul
werden
wir eher streiten.
Beim Öfer werden wir streiten.
Hans hat völlig recht. Da, wo es Diskussionsspielraum gibt, wo es eine menschliche Bewertung geben muss, da gibt es unterschiedliche Meinungen.
Es bleibt eine menschliche Bewertung auch da.
So ist es, ja.
Von 3, die in Meidling sitzen oder jetzt dort sitzen in Leipzig und in Hamburg und in München.
Das Einsteigen, zum Beispiel mit dem gestreckten Fuß immer auf die Sohle oder seitlich. Manchmal ist es ja als Fußballer super schwer, den Fuß wegzuziehen. Ja. Und der kriegt auch mal die rote. Früher war das gang und gäbe. Du kommst halt manchmal zu spät und du willst ihn wegspitzen. Und es schaut halt durch diese Slow Motion so gefährlich aus.
Stimmt.
Es schaut so gefährlich aus, aber das war früher gang und gäbe. Wenn die Kugel nicht erwischt und er ist früher dran, dann hat er die Kugel weggespielt, ist ein Foul oder weiter.
Ja.
Und dann geht er raus. Du musst das hier mal anschauen. Natürlich schaut das so aus,
diese
in Slow Motion. Und dann, diese Aktion, wenn er sich zurückzieht, ist gelb, wenn er so bleibt, aber manchmal kann er nicht zurückziehen, weil es geht nicht.
Schaut
ganz schier aus, er kommt daher und sagt, okay, Entschuldigung, die gelbe will ich zurück, nein, direkt rot, boom.
Vor allem in einer Sportart, wo das Tempo auch immer größer wird.
Genau, das ist mein größter Problem mit Wahr. Manche Aktionen musst du nach Gefühl entscheiden. Du siehst ja den Spieler, ob er einen Tretalik macht oder gleich aufsteht oder der was gefault hat, sagt er, ja, ist faul, ich hab ihn berührt, ja, aber wenn du dort dann reingehst und die Aktion siehst, dann ist ja fast alles rot.
Mhm.
Oder bei Handspiel, keiner spielt so im 16er Fußball.
Wobei sich das ja, aber bevor wir da jetzt zu tief reingehen, ich finde, dass sich das ja auch verändert hat bei der Europameisterschaft, wie das Handspiel ausgelegt wird, denn ich erinnere mich an das Spiel Österreich gegen Polen, wo Philipp Mwene einmal getroffen wurde und dann halt gegen Ende der polnische Verteidiger so im Strafraum springt. Also. Das war dann wieder gar nichts. Dafür gibt es jetzt den Chip, wo der Däne mit dem Daumen ankommt. Es gibt einen Ausschlag, Elfmeter. Ja. Also das ist ein schwieriges Thema, Hans.
Handspiel ist überhaupt, das ist kein Thema, das kein Thema nicht, es gibt keine Regel. Es gibt, was die für Handspiel, der angelegt, nicht angelegt, der kriegt dann von hinten auf die Hand, geben sie Elfmeter. Also beim Handspiel bin bei dir, das also hast du vollkommen recht. Es gibt keine Regel beim Handspiel, es ist eine Entscheidungssache des jeweiligen Schiedsrichters.
Und eigentlich müsste ich jetzt den Podcast beenden, Hans Kankler hat mir vollkommen recht gegeben. Das ist mein Tag ist gerettet. Nein, ich möchte noch ganz kurz...
Du bist ja deswegen bei Sky, weil du dich auskennst.
Ja, na, das
im besten Sportsender. Glaubst du, bist umsunst da?
Na ja, nein, das freut mich.
Wir sind ja nicht da wegen der Luft, das hat es Sky. Ja. Darum seid ihr Reporteure und wir sind die Gäste.
Naja, also, aber ihr seid die Experten auf diesem Fachgebiet. Ich möchte mit einem Thema schließen, mit dem wir auch am Anfang begonnen haben, und zwar Yusuf Demir, eines der größten Talente im österreichischen Fußball, hatte in den letzten Jahren, möchte man jetzt schon fast sagen, einen schweren Stand bei seinen Vereinen. Er war jetzt bei Ihnen und hat sich fit gehalten. Wie geht's bei Yusuf Demir weiter?
Auf jeden Fall wird er nochmal nach Istanbul fliegen. Er war mal kurze Zeit drüben, jetzt ist er wieder da. Hat sich fit gehalten mit uns im Fußballlabor VDF. Und ganz ein guter Junge, ist fit, ist bereit. So wie Hans da, ist ein Ausnahmespieler vom Talent her und er möchte nur Fußball spielen. Zum Beispiel in der spanischen Nationalteam wäre perfekt aufgehoben, glaube ich, weil unglaubliche Ballannahmetechnik, Fußballtechnik, Beintechnik, wie man das alles nennt. Natürlich ist es schwer, wenn er halt zu oft zurücklaufen muss und in das neue System sich reinbringen muss oder reinwachsen muss. Natürlich ist er dann halt ein bisschen, hat er Defizite, sage ich mal so. Aber beim spanischen Nationalteam hätte er gar keine Probleme. Und ja, im Camp macht er mit Galatasaray anscheinend. Und dann werden wir sehen, wie es mit ihm weitergeht. Das werden wir alle halt mitkriegen, ne? Wo er dann landen wird.
Ja, hoffen wir, oder? Dass er einen Verein findet, wo er regelmäßig zum Spielen kommt. Denn dieses Thema hatten wir auch schon. Es geht dann darum, Selbstvertrauen zu tanken, Vertrauen in die eigenen Stärken zu bekommen. Und dass er ein unglaublicher Fußballer ist, das wissen wir alle.
Bei Yusuf Demir ist alles falsch gemacht worden, was es überhaupt gibt. Den haben sie als Junger so verheizt und... Diese Geschichte mit Barcelona noch dazu, also und bei Rapid auch am Anfang, da hat man alles falsch gemacht. Ich habe immer gesagt, alle fragen die Meinung über Yusuf Demir, du kannst keine Meinung über Yusuf Demir haben, außer er, der ihn gut kennt und weiß, was der wirklich kann, der Junge. Der wurde verheiratet, der hat noch nie Männerfußball gespielt. Der ist nicht zum Bewerten. Der Junge muss in einer Mannschaft eingebettet werden, so wie er sagt, und der muss dort spielen und spielen und spielen, damit der Männerfußball spielt. Der hat noch nie professionellen Männerfußball gespielt. Der wurde nur eintauscht, austauscht, hingeschickt, umgeschickt, zu dem Verein und nie. Ewig, ewig schade, würde ich sagen, ohne dass ich ihn kenne. Ich habe ihn nur beobachtet, hat schon bei Rapid begonnen.
Jetzt ist das Thema ein bisschen ein hartes, um den Podcast zu beenden, aber ich würde es jetzt trotzdem machen. Möchte dich noch, Hans, um eine Meinung fragen, wie war der Ümit heute? Hat er sich brav geschlagen?
Ümit ist super. Ümit ist ein österreichischer Türke, ein türkischer Österreicher. Der ist in Ordnung.
Sehr gut. Du bist auch in Ordnung. Hans, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Guido, du bist auch in Ordnung gewesen.
Du bist auch
heute
in Ordnung.
Danke.
Du zum Schluss auch.
Ich zum Schluss auch. Gut. Ich habe mich gerade noch erfangen, aber zum Schluss muss man ja stark sein. Weil
eine Rapid-Viertelstunde.
Genau, das bleibt in Erinnerung.
Sind wir froh, dass der Kühne nicht da war.
liebe Grüße an Jörg Kühne.
Liebe Grüße an Jörg Kühne, weil da hätten wir gefetzt wahrscheinlich.
An dieser Stelle. Und wir freuen uns alle auf das Spiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft gegen die Türkei. Und Sie ziehen sich noch die anderen Podcasts von Sky rein. Was Sie noch nicht gehört haben, tun Sie es, holen Sie es nach. Absolute Hörempfehlungen. Dankeschön, Hans. Dankeschön, Ümit. Dankeschön, Guido. Danke, dass Sie heute wieder dabei waren.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. hört auch das nächste Mal wieder rein.